Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es wird bald ziemlich übel. So zitieren wir heute Abend die Chefin einer Klinik in Hessen. Und mit ziemlich übel meint sie die Situation an den Kliniken mit mehr und mehr Covid-19-Patienten. Was steht da jetzt an in den Intensivstationen? Was fehlt in den Kliniken? Und was ist mit dem schwierigen Thema fehlendes Pflegepersonal?
Es gibt es nicht auf dem Markt. Also auf dem Arbeitsmarkt, der ist leer gefegt.
Das hört ihr im Update-Podcast gleich hier bei uns. Rahel Klein aus dem Update-Team ist mit dabei. Hallo.
Hallo.
Ich kenne ja niemanden, der vor der Pandemie, muss man sagen, so viel gereist ist wie du, ja? Immer auf einem Surfbrett unterwegs gewesen.
Nein,
nee, überhaupt nicht. Aber du hast natürlich auch keine Probleme mit der Einreise in egal welches Land, ne? Weil wir haben ja zum Glück irgendwie einen deutschen Pass erwischt.
Deutsche Pässe, generell EU-Pässe, sind natürlich sehr, sehr mächtig in der ganzen Welt. Das denken sich halt auch Leute außerhalb der EU und kaufen sich hin und wieder mal so einen EU-Pass. Ist gerade auch wieder passiert, wie viel das so kostet, wie das geht. Erkläre ich gleich.
Und großes Thema hier bei uns, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Messengern. Die macht ja, dass Geheimdienste nicht direkt mitlesen können, wenn wir was schreiben. Erst wenn sie unsere Geräte in die Finger bekommen und entsperren, dann können sie im Prinzip ermitteln, was wir so treiben in den Messengern. Allerdings, diese Verschlüsselung, die nutzt natürlich auch Menschen, die sich im Chat radikalisieren oder sich zu Anschlägen verabreden, sprich Terroristen. Ermittler hätten gerne einen Zugang, das ist auch Thema bei den EU-Innenministern. Und ganz plötzlich, ganz schnell soll da eine Lösung her nach dem islamistischen Anschlag von Wien vor 8 Tagen. Wir streiten darüber mit 2 MEPs, also Europaparlamentsabgeordneten, und zwar Axel Voss von der CDU.
Ja, hallo.
Und Patrick Breyer von der Piratenpartei.
Einen schönen guten Tag.
Das und mehr hier im Podcast zum Update am 10.11.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Also Restaurants sind zu, Kinos, Theater zu, Kontakte sollen wir runterfahren. Seit über einer Woche gilt in Deutschland der Lockdown Light, den einige ja als zu hart kritisieren. Viele Klinikmitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen sagen, dieser Lockdown Light, der war dringend notwendig, denn unsere Intensivstationen, die füllen sich wegen SARS-CoV-2. Manche sind sogar schon so voll und müssen Covid-19-Patienten an andere Kliniken abgeben. Auch in der Kreisklinik Groß-Gerau ist die Lage angespannt. Ein eher kleines Krankenhaus mit 220 Betten insgesamt in Südhessen. Erika Raab ist die Klinikchefin und sie hat dem Nachrichtenmagazin Spiegel gesagt, es wird bald richtig übel. Darüber reden wir jetzt mit ihr. Hallo Frau Raab, ich grüße Sie.
Hallo.
Frau Raab, warum ist die Situation in Ihrer Klinik übel oder bald übel?
Wir sehen aktuell eine Zunahme der Neuinfektionen. Zum Beispiel in Groß-Gerau ist gerade die Inzidenz auf 220 geklettert. Und wir kennen so ein bisschen den Trend und wissen, wenn ein Patient sich neu infiziert, dauert es etwa 10 Tage, bis wir wissen, ob dieser Patient krankenhauspflichtig wird. Und in der Regel gehen diese Patienten auf die sogenannte Normalstation. Das ist also noch keine Intensivstation, sondern eine ganz klassische Station. Und unsere Normalstationen laufen derzeit so zu. Wir haben zum Beispiel bei uns die Station erweitert auf mittlerweile 48 Plätze. Und wenn man bedenkt, dass wir vor nicht mal 3 Wochen mit 9 Plätzen angefangen haben, dann ist das schon ein bedenklicher Trend.
Wenn Sie sagen, Sie haben schon erweitert, wie gehen Sie generell mit dieser Situation um? Also heißt das für Sie Improvisation?
Auch. Ich muss als Geschäftsführer entscheiden zwischen Wirtschaft und Corona-Behandlung. Corona ist derzeit nicht wirtschaftlich für uns Häuser und ich brauche eigentlich diese Routinebehandlung, um wirtschaftlich zu sein. Und jetzt geht es ans Gewissen. Ich muss abwägen und meine Ärzte haben dann ganz klares Votum gezeigt, haben gesagt, wir fahren jetzt die Eingriffe, die man planen kann, die Operationen zurück. Warum macht man das? Weil Intensivpersonal bei uns natürlich auch knapp ist und die Anästhesiepflege, die im OP mit unterstützt, die hat schon Fachkenntnisse, die man auf der Intensivstation gebrauchen kann und diese Pflegekräfte unterstützen dann unsere Intensivmediziner.
Dieser wirtschaftliche Aspekt, wie kann man den auflösen? Heißt das mehr Geld, mehr Hilfen auch für die Kliniken, die sagen, wir müssen uns jetzt eben auf diese Patienten, auf die Covid-19-Patienten konzentrieren?
Das Problem ist, dass es noch keine Kalkulation für diese Corona-Fälle gibt, weil die gab es ja noch nicht. Also wir müssen uns wirtschaftlich ja auch erst daran tasten. Und das Problem ist jetzt, wenn ich Betten freilasse, bekomme ich ja kein Geld als Krankenhaus. Und jetzt muss ich abwägen, wie viele Betten kann ich freihalten, wie viel kann ich mir leisten. Und für die Kliniken gab es vorher einen Rettungsschirm, der ging bis zum 30. September, der ist ausgelaufen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir wieder in der klassischen Wirtschaft drin sind wie vor Corona.
Sie haben ja aber auch gesagt, dass es eine Krise mit Ansage jetzt im Herbst. Wieso konnten wir als Gesellschaft, wieso konnten Sie als Klinik nicht vorsorgen in diesen, ich sag mal, sehr einfachen Sommermonaten?
Ansage deshalb, weil wir uns darauf konzentriert haben, zu fragen, wie gut sind die Tests? Was wissen wir? Wie viele Einschränkungen müssen wir hinnehmen? Wir haben nicht überlegt, wie müssen wir uns organisatorisch aufstellen, wenn eine zweite Welle kommt? Wie können wir unsere Ressourcen so bündeln? Also baue ich sozusagen ein Corona-Krankenhaus oder lasse ich ein Krankenhaus nur Corona-Patienten bearbeiten und die anderen Kollegen arbeiten mit Nicht-Covid-Patienten, machen die normalen Untersuchungen, machen die normalen Operationen. Das haben wir nicht, sondern wir haben jetzt eine Reaktion immer auf eine sich verschärfende Lage. Und das ist kopflos. Und das Problem ist, ich muss zum Beispiel Personal planen können. Und wenn ich Ihnen heute sagen würde, es kann sein, dass Sie ab morgen 12 Stunden arbeiten und Sie haben vielleicht noch ein Kind, was Sie betreuen müssen, dann können Sie sich vorstellen, das ist die Situation einer Pflegekraft. Mhm. Und so kurzfristig und möglicherweise auch noch auf Schulschließung oder Homeschooling zu reagieren, ist nahezu unmöglich. Und deshalb haben wir zum Beispiel in den Kliniken das Problem, dass wir jeden Morgen in unseren Krisenstäben sitzen und gucken, wer vom Personal ist noch verfügbar, mit wem können wir gerade arbeiten, wer ist in Quarantäne, wer ist infiziert und wer ist vielleicht mit einem kranken Kind zu Hause oder ähnlich.
Sie haben gerade gesagt, Pflegekräfte könnten momentan so viel arbeiten wahrscheinlich wie noch nie, aber eventuell ist diese Arbeit ja auch dann irgendwann gar nicht mehr da. Das heißt, sie können auch nicht jetzt Leute einstellen, die Sie dann nächstes Jahr im Sommer wieder entlassen müssten?
Das ist tatsächlich auch ein Thema. Pflegepersonal bekommt man zwar zusätzlich bezahlt, aber es gibt es nicht auf dem Markt. Also auf dem Arbeitsmarkt, der ist leer gefegt. Es gibt sie nicht bei den Honoraragenturen und man kann sich auch diese Pflegekräfte nicht backen. Auf den Intensivstationen, es ist eine 2-jährige Weiterbildung und die ist so spezialisiert und umfangreich. Man kann da auch nicht jeden dazugeben. Das ist ein eingespieltes Team, so ein Patient, wenn der gelagert wird, wenn die Beatmungsschläuche umgelagert werden müssen, die Anschlüsse, das funktioniert Hand in Hand mit einem erfahrenen Team, oft unter hohem Zeitdruck. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Das ist eine riesige Belastung. Die ganze Schicht laufen sie eigentlich im Sprint. Und abends sind sie dann so erschöpft, dass sie auch nicht sagen können, ich hänge jetzt mal eben noch 4 Stunden dran. Das ist wirklich ein hochanstrengender Job.
Wie können wir alle, wie kann die Gesellschaft helfen, dass es jetzt nicht schlimmer wird, die Situation an Kliniken wie Ihren?
Wirklich sich solidarisieren, unabhängig davon, was man vom Maskentragen hält oder Ähnlichem. Diese Maßnahmen sind aus unserer Sicht wirksam. Abstand halten und ganz, ganz wichtig, Kontakte zu reduzieren, das hilft uns, die Infektionswelle ein bisschen einzudämmen und das schafft Stabilität.
Die Normalbetten werden voller, das heißt die Intensivbetten werden bald auch voller. Das sagt Erika Raab, sie ist Klinikchefin der Kreisklinik Groß-Gerau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie robust sind eigentlich unsere Organe? Also nicht nur, wenn sie in unserem Körper drin sind, da wissen wir ja, dass sie so einiges aushalten, aber wenn ein Spenderorgan, ein menschliches Herz, einen Hubschrauberabsturz überlebt, dann ist das schon was Besonderes. Was war passiert? Ein Helikopter mit einem Spenderherz an Bord war beim Landeversuch auf eine Klinik in Los Angeles abgestürzt. Der Pilot hat überlebt. Die Feuerwehr konnte aus dem Hubschrauberwrack die Box mit dem Spenderherz bergen. Ein Krankenhausmitarbeiter, auch das zeigen die Bilder, will das Herz über den Landeplatz in die Klinik transportieren. Er stolpert über eines der Trümmerteile und die Box fällt ihm aus der Hand auf den Boden. Und am Ende ist alles gut. Das Herz bleibt unbeschadet und kann schließlich erfolgreich transplantiert werden. Wir sprechen darüber mit Professor Markus Guber, Transplantationsmediziner am Klinikum der Uni München. Guten Abend.
Guten Abend.
Hätten Sie gedacht, dass ein Spenderherz einen Hubschrauberabsturz plus nochmal auf den Boden fallen überleben kann?
Ja, das hätte ich schon gedacht. Das ist ja keine Seltenheit. Na, was heißt Seltenheit? Aber es kommt doch mal vor, dass auf dem OP ein Spenderorgan auf den Boden fällt. Und dann versucht man das mit Desinfektionsmittel irgendwie abzuwaschen. Und dann wird man das selbstverständlich auch hernehmen.
Wie empfindlich oder auch robust sind Spenderorgane nach Ihrer Erfahrung? Also unterschiedlich je nach Organ?
Gut, ich bin Transplantationschirurg für die Bauchorgane, also Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse. Aber das gilt sicher auch für die anderen Organe. Natürlich ist es nicht günstig, wenn, wie bei jeder Operation, wenn ein Organ irgendwie unsteril wird, was ist ja passiert, wenn es auf den Boden fällt, da sind Bakterien, das gelangt dann ins Organ. Aber durch die Gabe von Antibiotika kann man dann doch solche Organe noch verwenden. Und außerdem gerade beim Herz ist es ja so, dass oft das Herz schon beim Empfänger explantiert ist, sodass man dann überhaupt keine Wahl hat, als das Herz noch zu transplantieren.
Also es muss auf jeden Fall das neue, das Spenderherz rein. Jetzt haben wir gesehen, das Spenderherz war in so einer Box. Das sehen wir auf den Videobildern von diesem Hubschrauberabsturz. Wie genau werden diese Organe transportiert von einer Klinik zur anderen? Was ist in dieser Box alles drin?
Also die Boxen, das ist gar nicht so besonders. Die sind, da ist Eis drin. Und dann sind die Organe in der Regel mit drei Tüten, die übereinander sind, verpackt. In der ersten Tüte, die ganz außen ist, ist so ein kleiner Wasserfilm. In der zweiten Tüte ist dann auch Wasser drin. Und in der dritten Tüte mit dem Organ ist dann die Konservierungslösung drin. Und Sie können sich vorstellen, diese Organe, die sind dann dreimal verpackt. Und das ist, und diese Wasser, das ist natürlich wie so ein kleiner Airbag. Und deswegen ist es auch gut vorstellbar, dass es so ein Absturz ganz gut überlebt, weil das natürlich wie so eine Gebärmutter, wie so ein Kind in der Gebärmutter drin schwimmt und dann auch Stöße ganz gut abpuffern kann. Das ist die traditionelle Art und Weise, Organe zu transportieren. Mittlerweile ist es so, dass immer mehr dazu übergegangen wird, die Organe nicht wie so konventionell auf Eis zu transplantieren, sondern dass die Organe, nachdem sie aus dem Körper rausgehen, in künstliche Blutkreisläufe genommen werden. Das hat sich gezeigt, dass die Organe da besser haltbar sind.
Oh, okay. Künstliche Blutkreisläufe heißt, so ein Herz wird angeschlossen?
Das ist praktisch wie eine kleine transportable Herz-Lungen-Maschine, wo der Intensivpatient das Spenderorgan ist und die werden dann sozusagen permanent durch Pumpen perfundiert und dann ist auch ein Sauerstofftauscher daran, dass diese Perfusionsflüssigkeit auch mit Sauerstoff geladen werden kann. Und das ist eigentlich das moderne Verfahren, was wir immer mehr für alle Organe verwenden werden, dass nicht die kalte Lagerung wie im Kühlschrank sozusagen verwendet wird, sondern dass es unter normalen Körpertemperaturen aber mit Sauerstoff versorgt und mit künstlichem Blutkreislauf angeschlossen der Transport vonstatten geht.
Robuste Organe, auch über den Tod hinaus, zumindest den Tod des Voreigentümers. Das Organ lebt ja quasi noch ein wenig weiter. Markus Guber war das, Transplantationsmediziner aus München.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Knacken der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sollen Anbieter von Messengern wie zum Beispiel Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal, Threema hier bei uns in der EU gezwungen werden, den Geheimdiensten einen Generalschlüssel zu geben. Darüber diskutieren dieser Tage die EU-Innenministerinnen und Minister nach dem Terroranschlag in Wien. Bisher müssen ermittelnde Behörden erstmal das Smartphone haben und entsperren, um zu sehen, was wir so schreiben in den Messengern. Über so einen möglichen Generalschlüssel für Geheimdienste oder Alternativen dazu. Darüber sprechen wir mit zwei Abgeordneten aus dem EU-Parlament. Axel Voss von der CDU und Patrick Breyer von der Piratenpartei. Guten Abend, Herr Voss.
Ja, hallo, guten Abend.
Herr Breyer, guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Herr Breyer, benutzen Sie Verschlüsselung auf Ihrem Handy?
Ja, ich verschlüssele sowohl Messenger-Nachrichten, sei es über Signal, sei es über Riot. Ich verschlüssele auch E-Mails und das ist für Abgeordnete besonders wichtig, denn wir kriegen vertrauliche Informationen, zum Beispiel auch von Whistleblowern und die gehen nur uns etwas an.
Herr Voss, wie sieht's bei Ihnen auf dem Handy aus?
Ich nutze lediglich die Dienste der jeweiligen Anbieter. Also wenn das über WhatsApp oder Signal oder andere Messenger-Dienste voreingestellt ist, dann nutze ich das auch. Aber ich nutze es selber persönlich nicht nochmal extra.
Was halten Sie von diesem Vorschlag, Ermittlerinnen und Ermittlern einen Generalschlüssel für verschlüsselte Kommunikation zum Beispiel in Messengern zu geben?
Ich kann verstehen, dass man auf die Idee als solches kommt und man muss auch irgendwann mal zu einer Lösung diesbezüglich kommen, aber es ist kein Allheilmittel, eigentlich eine Entschlüsselung auch wieder aufzuheben. Wir brauchen eine Kontrollmaßnahme oder wir brauchen auch Sicherheitsmaßnahmen, um hier nicht einen völlig freien Raum zu schaffen, wo sich jeder tummeln kann und sich zu irgendwelchen Verbrechen verabreden kann, sondern da brauchen wir ein System, aber alleine nur darauf zu setzen, Verschlüsselung aufzuheben, ist, glaube ich, noch nicht die Lösung.
Herr Breyer, wie sehen Sie das?
Ja, freier Raum ist ein gutes Stichwort. Verschlüsselung schafft einen sicheren Raum für Menschen, die darauf angewiesen sind, über ihre privaten Probleme und Geheimnisse vertraulich zu sprechen, auch für die Industrie, die Geschäftsgeheimnisse kommuniziert und auch für den Staat selbst, der natürlich auch sicher und abhörfrei kommunizieren will. Und bei Verschlüsselung müssen wir uns entscheiden zwischen Abhörbarkeit und Sicherheit. Das heißt, wer sichere Verschlüsselung opfert, um selbst abhören zu können, der zerstört letzten Endes den Schutz unserer Geheimnisse für alle, weil die Untergrabung der Verschlüsselungstechnik gleichzeitig zu Strafverfolgern eben auch ausländischen Geheimdiensten und Hackern Tür und Tor öffnet. Das heißt, nur ein bisschen Hintertür gibt es nicht. Und in der Situation muss einfach die Sicherheit unserer aller Kommunikation Vorrang haben.
Also Herr Breyer, dass Sie kritisch sind, das habe ich mir gedacht, Herr Voss, dass Sie so zurückhaltend sind. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wir können ja mal auf Deutschland schauen. Wir sollen momentan so 620 islamistische Gefährder haben und 65 rechtsextreme Gefährder in Deutschland. Das sind nicht mal 700 Leute. Kriegen wir die nicht auch so gut unter Beobachtung, ohne dass die Geheimdienste quasi die Verschlüsselung von 80 Millionen Menschen knacken könnten?
Nein, meines Erachtens nicht. Alleine diese 600, 700 Menschen erfordern ja beinahe 7000 rund um die Uhr Beobachtung, also 7000 Mitarbeiter, die das rund um die Uhr leisten können, und das kriegt man nicht hin. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wo man denjenigen, die, wie der Herr Breyer sagt, die diese Verschlüsselung nutzen, um auch ihre persönlichen Dinge zu schützen, das durchaus beizubehalten, ohne dass man aber die Sicherheit so wahnsinnig einfach nur dem Zufall überlässt.
Dann versuchen wir doch mal eine Antwort zu finden. Also wie könnte so eine Lösung aussehen, Herr Breyer? Gibt es dann ein WhatsApp für die Menschen, die sich an die Gesetze halten, und ein WhatsApp für Terroristen?
Abhören und sichere Kommunikation geht nicht zusammen, sondern wir müssen uns hier entscheiden, ob wir allen die Sicherheit nehmen, weil sie von wenigen missbraucht wird, oder ob wir sagen, die sichere Kommunikation für alle ist sehr viel mehr wert in unserer Gesellschaft und dient auch unserem Schutz sehr viel mehr, als zu versuchen abzuhören. Man muss ja dazu auch wissen, selbst wenn es ein Verschlüsselungsverbot gäbe, wären ja Kriminelle die Letzten, die sich an ein solches Verbot halten würden. Und technisch kann man gar nicht verhindern, dass die weiterhin sichere Verschlüsselung einsetzen. Wir wissen ja sogar am Beispiel EncroChat, dass Kriminelle sogar einen eigenen Dienst betrieben und gegründet haben, um verschlüsselt zu kommunizieren. Also es ist gar nicht möglich, das zu verhindern. Letzten Endes würde die Verschlüsselung nur für die normalen Bürger für legitime Zwecke wirklich aufgehoben werden. Das dürfen wir nicht zulassen.
Herr Voss, können Sie zum Beispiel auch die Bedenken verstehen, wenn dann auch Regierungen wie die in Polen oder Ungarn, sage ich jetzt mal, über solche Zugänge verfügen, über die Geheimdienste? Sehen Sie da nicht die Gefahr auch, dass so auch missbilligende Personen überwacht werden können, die gegen kein Gesetz verstoßen?
Doch, das kann ich sehr wohl gut verstehen. Und ich verstehe ja auch das Problem als solches. Nur ich weiß nicht, andererseits aber auch zu akzeptieren, dass wir eine Sicherheit völlig auf Null fahren, bloß weil es sich hier um ein Medium handelt, mit dem man nun grenzübergreifend auch irgendwie vernünftig und schön kommunizieren kann. Irgendwann muss man eben auch versuchen, dort eine Klarheit reinzubekommen.
Herr Breyer?
Die sichere Verschlüsselung funktioniert so, dass Ende zu Ende verschlüsselt wird, von einem Gerät zum anderen. So wie wenn die Personen, die vertraulich miteinander kommunizieren, wirklich im gleichen Raum sitzen würden. Und es ist nie möglich gewesen, eine totale Überwachbarkeit von allen persönlichen Kontakten herzustellen. Das geht gar nicht. Und die Verschlüsselung ändert daran auch nichts. Es ist trotzdem möglich, über die Verkehrsdaten viel zu überwachen und herauszufinden. Und gerade die terroristischen Anschläge der jüngsten Vergangenheit hatten mit Verschlüsselung nichts zu tun, beziehungsweise da war im Fall Österreich sogar der Attentäter schon auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden gewesen. Das haben wir auch in Deutschland erlebt.
Jetzt diskutieren momentan die EU-Innenminister über diese Verschlüsselungsknackung. Möglicherweise könnte so eine Gesetzgebung auch ohne das Parlament verabschiedet werden. Was halten Sie davon, Herr Voss, Herr Breyer, beide?
Also ohne Parlament etwas zu verabschieden, halte ich grundsätzlich nicht für richtig. Wir sind zwar immer sehr große Bedenkenträger, was gerade dieses Thema der nationalen Sicherheit betrifft. Nur glaube ich, sollte auch kein Weg am Parlament vorbeiführen. Auf der anderen Seite sollten wir jetzt aber auch nicht immer nur, ich sag mal, die hundertprozentige Lösung anstreben. Das wird es nicht geben. Man wird auch nicht alle irgendwie auf einmal abhören wollen oder wie auch immer, sondern immer aufgrund gewisser Anhaltspunkte. Und deshalb ist es immer schön, in dieses Extrem zu gehen und alles wird ganz gefährlich. Nee, es ist eben auch gefährlich auf der anderen Seite. Und da müssen wir Balancen suchen und finden und dann eben auch versuchen, den Missbrauch auch von der anderen Seite entsprechend wieder einzuschränken.
Dieses Geheimpapier fordert Gesetzesänderungen. Und Gesetzesänderungen können nicht am Parlament vorbei beschlossen werden. Zum Glück hat das Europäische Parlament auch schon 2017 zu der E-Privacy-Verordnung ganz klar gesagt, es darf keine Hintertüren in Verschlüsselung geben, weil darunter die Sicherheit von allen leiden würde. Aber was die EU-Staaten machen könnten, ist in Eigenregie, im Alleingang sozusagen auf nationaler Ebene zu versuchen, die Verschlüsselung zu untergraben. Und aus dem Papier geht hervor, dass sie sozusagen die Hersteller, die Anbieter in die Pflicht nehmen wollen, Hintertüren einzubauen in ihre Kommunikationslösungen. Und das würde die Sicherheit für alle untergraben und deswegen müssen wir das verhindern.
Die beiden MEPs, Axel Voss von der CDU und Patrick Breyer von der Piratenpartei, über die Entschlüsselung von zum Beispiel Messenger-Nachrichten zur Terrorermittlung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das klingt ein bisschen blöd, aber wir Deutschen, wir haben einen der mächtigsten Reisepässe der Welt, so heißt das, mächtigste Reisepässe, laut dem Arten Capital Passport Index. Das heißt, wir können ohne Visum in unglaublich viele Länder der Welt reisen, in über 100, 126 momentan. Und generell sind Pässe aus der Europäischen Union relativ mächtig. Und dann auch noch diese tolle Reisefreiheit innerhalb der EU, wenn man einmal da ist. Wir haben es sehr gut, wir haben Glück gehabt. Deshalb denken sich meistens reiche Menschen außerhalb der EU auch hin und wieder, dann kaufe ich mir doch einfach einen europäischen Pass. Dann kann ich deutlich einfacher reisen, in andere Teile der Welt zum Beispiel. In Deutschland geht das nicht, dass man sich den kauft, aber in Zypern, da gibt es seit Jahren das Passport for Sale Program. Da können sich Menschen die zyprische Staatsbürgerschaft erkaufen. Haben wir gerade vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als dieses Programm bei der EU stark kritisiert wurde. Rahel Klein aus dem Update-Team, jetzt kommt der nächste reiche Promi und will noch ganz schnell einen EU-Pass haben.
Genau, und zwar Eric Schmidt, Ex-Google-Chef und laut Forbes ungefähr 10 Milliarden Dollar schwer, hat sich und seiner Familie offenbar einen zyprischen Pass gesichert. Das berichtet das Portal Recode und beruft sich auf eine Ankündigung der Regierung in Zypern. Um an so einen Pass zu kommen, muss man ja mindestens 2 Millionen US-Dollar in Zypern investieren, also zum Beispiel eine Immobilie oder in ein Unternehmen. Und das Ganze nennt sich eben Citizenship by Investment Program.
Und das ist das Besondere. Man muss überhaupt nichts über dieses Land wissen, keinen Test machen, nicht dort gelebt haben, sondern einfach mindestens 2 Millionen Dollar zahlen für irgendwas.
Genau, das kann man ungefähr so zusammenfassen. Zypern ist neben Malta auch das einzige Land in der EU, wo das möglich ist. Zypern ist nach der Finanzkrise knapp an der Staatspleite vorbeigeschrappt, hat 2013 dann dieses Programm aufgesetzt und laut diesem Recode-Bericht haben sich bisher 4.000 Menschen aus dem Ausland so auch diese Staatsbürgerschaft gesichert und die Regierung hat dadurch ungefähr 8 Milliarden Euro eingenommen, also eine ganze Menge. Normalerweise machen das vor allem reiche russische Oligarchen oder auch Reiche aus Nahost, Saudi-Arabien zum Beispiel und eher seltene AmerikanerInnen, aber offenbar wächst das Interesse von US-Amerikanern, Amerikanerinnen an anderen Staatsbürgerschaften. Und da vermuten Expertinnen, dass das an der Corona-Krise und auch der generellen politischen Instabilität in den USA liegen könnte.
Dieses Programm ist ja schon lange in der Kritik, unter anderem, weil sich auch Verbrecherinnen und Verbrecher zum Teil eingekauft haben in die EU. Zumindest so der Verdacht. Und ich habe vor 4 Wochen noch drüber hier in Deutschlandfunk Nova gesprochen, dass es jetzt ausgesetzt wird, das Programm. Was ist denn damit?
Genau, also die Regierung in Zypern hat das jetzt zum 1. November ausgesetzt. Es geht also aktuell nicht mehr. Eric Schmidt ist wohl noch einer der letzten jetzt da durchgerutscht. Also den Antrag muss er vor ein paar Wochen, Monaten gestellt haben. Die EU findet dieses Programm natürlich nicht gut, weil AusländerInnen, Ausländer gar nicht in Zypern leben müssen, um diese Staatsbürgerschaft zu bekommen. Die leben dann zum Teil auch in ganz anderen EU-Ländern, also zum Beispiel in Deutschland oder so. Außerdem sagen KritikerInnen, dass Reiche das einfach nutzen können, um an Steuervorteile zu kommen. Und du hast es schon angedeutet, in der Vergangenheit hat es immer wieder Fälle gegeben, wo sich auch international gesuchte Kriminelle dann so eine zyprische Staatsbürgerschaft gekauft haben, um zum Beispiel einer Strafverfolgung im anderen Land zu entgehen. Eigentlich musst du nämlich ein 1A-Führungszeugnis haben, um Bürger Zyperns zu werden, aber das haben die Behörden offenbar in der Vergangenheit nicht ganz so genau genommen und da gab es eben einige Skandale und jetzt erstmal Pause.
Wo geht das denn sonst noch so, außer in Zypern? Wo auf der Welt kann man sich eine neue Staatsbürgerschaft erkaufen?
Also in der EU, wie gesagt, noch in Malta. Da musst du mindestens $900.000 investieren, musst aber auch ein Jahr dort gelebt haben, anders als in Zypern. In Moldawien, ist ja nicht EU-Mitglied, bist du schon bei $100.000 dabei. Da ist der Pass dann aber natürlich international auch längst nicht so mächtig. Ansonsten sind es ganz viele Karibikstaaten, also Antigua und Barbuda, St. Kitts and Nevis, die Dominikanische Republik, St. Lucia, Grenada. Da sind es überall so zwischen 100.000 und 150.000 US-Dollar, die so eine Staatsbürgerschaft kostet. In Singapur geht es auch, ist aber deutlich teurer. 1,5 Millionen musst du da investieren und du musst eine Firma haben, die jedes Jahr mindestens 32 Millionen Euro Umsatz macht und du musst auch mindestens 2 Jahre im Land leben. Man sieht also, die Zielgruppe dieser gekauften Staatsbürgerschaften ist eine ganz besondere.
Ist aber auch,
also,
ist aber auch schön, in Singapur zu leben. Schön heiß.
Ja, ist halt schön teuer auch.
Ja, und schön teuer.
Da musst du halt auch einen Jahresumsatz von 32 Millionen haben, um dann gut leben zu können.
So, sich einfach eine neue Staatsbürgerschaft kaufen. Wo das geht, unter welchen Voraussetzungen, das hat euch Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Team gesagt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Großer Jubel dieser Tage, vor allen Dingen an den Börsen auch. Der Impfstoff oder die Impfstoffe sind bald da. Es sieht ganz gut aus. Die deutsche Firma BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer haben ja gestern Zwischenergebnisse für ihren Impfstoff BNT162b2 vorgestellt. Die Wirksamkeit dieses Stoffes liege bei über 90%, heißt es. Und heute dann die nächste Eilmeldung. Die EU-Kommission hat mit den beiden Unternehmen verhandelt und sich 200 Millionen Dosen dieses Impfstoffs gesichert und für weitere 100 Millionen gibt es noch eine Option. Und was dann? Wie wird das dann weiterverteilt innerhalb der EU? Und was machen eigentlich ärmere Länder, die sich exklusive Deals mit solchen Herstellern nicht leisten können? Das fragen wir Wolfgang Greiner. Er ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Uni Bielefeld. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Günther.
Wie soll dieser Impfstoff, wenn er denn dann mal zugelassen ist und eingekauft ist, unter den EU-Ländern verteilt werden?
Ich glaube, da haben die einen ganz gerechten Schlüssel gefunden, der auch nachvollziehbar ist. Soweit die Voraussetzungen erfüllen, soll das alles nach Bevölkerungszahl verteilt werden. Wobei das nicht immer die beste Art der Verteilung ist, weil man hat ja auch unterschiedliche demografische Strukturen, also mal mehr Ältere, mal mehr Jüngere. Die Leute leben auch unterschiedlich zusammen, aber innerhalb der EU ist das ja noch einigermaßen homogen.
Jetzt hat Deutschland, also die Bundesregierung, ja nochmal extra Geld ausgegeben. Und zwar hat sie in diesen Impfstoffhersteller investiert, aber nur mit Fördermitteln. Also 375 Millionen Euro sind in Richtung BioNTech aus Mainz geflossen. Kann Deutschland dann nicht sagen, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt, wir haben die unterstützt, wir wollen noch etwas mehr abhaben vom Kuchen, oder ist das ungerecht gegenüber anderen?
Naja, zunächst mal hat Deutschland natürlich zurzeit die Ratspräsidentschaft, die hat das also selber eingefädelt, die wird da wohl eher nicht rausgehen aus diesen Vereinbarungen. Aber davon mal abgesehen, Fördergeld ist halt Fördergeld, das zahlt man erstmal nur, damit die Forschung stattfindet und es wäre auch nicht sinnvoll, wenn wir uns da jetzt was Größeres abnehmen. Das ist so ähnlich, als wenn man jetzt nur einen Raum löscht, aber ansonsten das Haus weiterbrennt, irgendwann kommt das Feuer halt zurück. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir das gut in Europa verteilen und überall die Pandemie entsprechend bekämpft werden kann.
Ja, Sie sprechen es an, überall. Was ist denn mit ärmeren Ländern außerhalb der EU, die keine eigenen Verträge mit Impfstoffherstellern haben, sich das wahrscheinlich auch gar nicht leisten können? Haben die überhaupt eine Chance, an größere Mengen Impfstoff zu kommen?
Leider nein, das muss man ganz klar sagen. Also mir ist kein einziger Vorvertrag bekannt, wo ein Nicht-Industrieland mit einem Impfhersteller so etwas abgeschlossen hätte, wie heute die EU das gemacht hat. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Also all diese Verträge gehen USA, Kanada, Europa, Australien, Japan. Und der Rest guckt so ein bisschen in die Röhre. Es gibt eine große Initiative seitens der WHO, die heißt COVAX. Und da haben sich sowohl die Impfhersteller wie auch eine ganze Reihe von Ländern verpflichtet, an diese Länder dann eben auch Impfstoff zu geben. Aber soweit das auch eine sehr ehrenwerte Initiative ist, es wird natürlich nicht ausreichen. Also 3/4 geht jetzt in die Industrieländer, nach dem, was man bisher so gehört hat. Das heißt, weil wir nur 1/4 der Bevölkerung stellen, ist das natürlich ein völliges Ungleichgewicht. Das Geld ist übrigens nicht so sehr das Problem. Also die Impfhersteller haben schon gesagt, dass sie da zu sehr niedrigen Preisen liefern würden. Es ist wirklich eine Frage der Menge.
Ja, aber korrigieren Sie mich, wir sind ein Exportland in Deutschland. Wir müssen doch ein Interesse daran haben, dass es allen Ländern dieser Welt gut geht, damit wir an gesunde Menschen unsere Autos und Maschinen verkaufen können.
Ganz genau so ist das. Also es ist einfach ökonomisch ganz kurz gedacht. Es wird meistens moralisch argumentiert. Das kann man natürlich tun, aber ich bin ja als Ökonom für andere Fragen zuständig. Und da muss ich sagen, wenn wir das, was wir bei Europa ja richtig machen, dass wir sagen, wir müssen im Grunde genommen die Pandemie gemeinsam bekämpfen, weil wir sind eine offene Volkswirtschaft. Die Leute und die Waren strömen rein und raus. Und wenn wir das nicht mehr machen, sehen wir sofort, was passiert. Das haben wir im Frühjahr gesehen, was das für wirtschaftliche Folgen hat. Also wir werden da wieder zurückkommen. Und dann kommt natürlich auch das Virus wieder zurück, selbst wenn wir es hier gut bekämpft haben, denn der Schutz der Impfung wird nicht ewig anhalten. Deswegen ist es auch aus ökonomischen Gründen einfach klug, hier eine bessere Verteilung auch weltweit anzustreben.
Sagt Wolfgang Greiner, Professor für Gesundheitsökonomie an der Uni Bielefeld. Ich danke Ihnen für die Zeit.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.